User haben mich schon öfter mal hier auf meinem Kanal darauf hingewiesen, dass man eine Buy-and-Hold-Strategie fahren sollte bei der Aktienanlage und dass sie gravierende Vorteile hätte, weil man ja Gewinne dabei über lange Zeit nicht versteuern muss. Ich habe eine Zeit lang Buy-and-Hold gefahren. Ich habe eine Zeit lang Dividendenstrategien gefahren, wo jährlich mehr oder weniger umgeschichtet wurde. Und heute habe ich mir mal gedacht, ich rechne mir mal aus, was tatsächlich solche Buy-and-Hold-Strategien an Steuern für Vorteile bringen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um die Buy-and-Hold-Strategie, wo man sich also eine Aktie kauft und sie hält, auch über Krisen hinweg. Und man ja besser mit der Rendite am Ende herauskommt als ohne. Und da das der Politik ein Dorn im Auge ist, möchte man ja den Privatanleger an dieser Stelle dann doch mit den Steuern auf Aktiengeschäfte jetzt immer stärker in die Pflicht nehmen, dass sich das ganz kleine Pflänzchen der Aktienkultur, die sich in Deutschland so langsam breit macht, gleich wieder abwirkt. Und unser Finanzminister Olaf Scholz hat gesagt, er hat sein Geld bei der Sparkasse auf dem Sparbuch. Jo, das nenne ich mal gebündelte Kompetenz auf einem Ministerposten in unserem Land. Das kann ja nur besser werden. Ja. Gut, schauen wir uns die Aktie der Firma Siemens mal an. Ich habe zufällig eine Liste gefunden, wo die Dividendentermine genannt wurden und die Höhe der Dividende. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal die erste Spalte. Siemens zahlt also die Dividende immer im Januar, beziehungsweise was sagen wir, Ende Januar, und es geht manchmal hinein bis ganz früh im Februar. Der späteste Dividendentermin war der zweite bisher, so ich das sehen konnte. Und daneben sehen Sie jetzt die Spalte, wo es um die ausgezahlte Dividende geht. Und da sehen wir halt Zahlen von 1,10 Euro bis 3,80 Euro, jetzt zum 31.01.2019. Und jetzt schauen wir uns mal die Kurse an von Siemens. Hier habe ich zufällig jetzt mit 2003 angefangen. Das ist rein zufällig, weil ich vorher die Zahlen nicht gefunden habe. Der größte Einzelgewinn war zwischen 2003 und 2004. Das war halt gerade nach der Dotcom-Krise, die mit dem 11. September 2001 begann und dann ja über 2002, 2003 anhielt und sich dann zu 2004 kam die wieder aus dem Keller der Aktienkurse dann wieder raus und so auch Siemens. Allerdings konnten sie am Anfang mit 1,10 Euro nur eine geringe Dividende bezahlen, weil halt das Jahr vorher so schlecht war. Ne? So, und da sehen wir eine Kursverbesserung. Jetzt gebe ich in die G&V, also Gewinne und Verluste, in der nächsten Spalte an. Schauen wir uns unten bei 2003 die 37,40 Euro an. Das ist dann der Schlusskurs an diesem 24.01. Der müsste eigentlich immer Ex-Dividende gewesen sein, also nach ausbezahlte Dividende. Denn mit dem Auszahlen der Dividende fällt der Kurs normalerweise genau um diese Zahl. So, eigentlich geht dann die Rechnung für Gewinn und Verlust erst mit 2004 los, wo dann der Kurs auf 66,20 Euro gestiegen ist und man selber noch 1,10 Euro als Dividende bekommen hat. Hin und wieder kann man sich diese Dividende auch in Form von Aktien auszahlen lassen. Kriegt man dann eine Benachrichtigung. Manchmal findet man sie einfach gut geschrieben auf seinem Depot. Auf jeden Fall betrachte ich jetzt zwei Verläufe, nämlich einmal den reinen Aktienkurs, wie sich der entwickelt hat, und dann, wenn man diese Dividende sogenannt thesauriert, das heißt wieder investiert und einfach zu mehr Aktien macht. Das heißt, man nimmt die Dividende und kauft unmittelbar wieder Aktien dafür. So, damit sehen wir also jetzt im ersten Jahr einen Gewinn von 77%, der sich aus der Kurssteigerung von 7,40 Euro auf 66,20 Euro ausmacht, plus die 1,10 Euro. So, das nächste Jahr geht es runter auf 61,30. Wir behalten uns aber im Gedächtnis, 1,10 Euro haben wir schon verdient. Und 1,25 Euro kriegen wir noch dazu. So, aber wir betrachten jetzt hier bei Gewinn und Verlust nur den reinen Kurs, wie er rauf und runter ging. So, also Gewinn und Verlust ist jetzt die reine Entwicklung des Kurses. Und jetzt machen wir die Performance-Spalte auf. Und da sehen Sie jetzt, wenn wir diese 1,10 Euro mit dazu addieren, kommen wir von 37,40 Euro nicht auf 66,20 Euro in den offiziellen Kurs, sondern auf 67,30 Euro, nämlich die 1,10 Euro mehr. Im nächsten Jahr geht der Kurs von 66,20 zwar wieder auf 61,30 zurück, aber wir haben die 1,10 Euro und jetzt eine neue Dividende von 1,25 Euro und damit ist jetzt unser Kurs um 2,35 Euro oder unsere Performance um 2,35 Euro besser. Und wir landen bei 63,65 und so weiter und so weiter. Und wenn wir jetzt auf den heutigen Tag oder auf das heutige Jahr 2019 schauen, dann sind mit diesen fortgeschriebenen Dividenden die Performance bei 135,74 Euro angekommen. Gegenüber 96,19, wenn man sich rein den Kurs ansieht. Man sieht gewaltig, wie hier die Zinseszinseffekte, und in diesem Fall ist die Dividende der Zins. Und im nächsten Jahr, weil wir die Dividende ja thesauriert, das heißt wieder angelegt haben, kriegen wir wieder Zins auf diesen Zins. Das heißt, wir kriegen hier nicht nur die Kursveränderung, sondern auch den Zinseszinsen auf die Dividende. Und da sieht man, dass das ganz, ganz deutlich mehr ist. So, jetzt schauen wir uns die letzte Spalte an, P25%. Das bedeutet, wir würden jedes Jahr die Gewinne, die wir auf unseren Aktien haben, versteuern. 25% Kapitalertragssteuer weg. Und dann schreiben wir uns also nicht mehr 1,10 Euro von der Dividende gut, sondern nur 75% davon, ne, weil wir das versteuern. Das wäre so, wenn man Dividende nimmt und dann andere Aktien kauft. Ne, wenn man also so zwischen den Aktien hin und her springt. Irgendwann springt man zu Siemens wieder zurück, dann springt man woanders hin, springt man hin. Aber das soll jetzt ja nur zeigen, wie sich das prinzipiell entwickelt, wenn man hier im Prinzip die Sache versteuert und dann anders anlegt. Und da sehen wir, wie nun das weniger zunimmt. Allerdings darf man diese Gewinne, die man dort hat, gegen Kursverluste dann auch gegenrechnen, sodass ich diese Steuer nur eingerechnet habe, wenn der Kurs von einem Jahr aufs andere Jahr gestiegen ist. Wenn er gesunken ist, sage ich, sind genügend Verluste da, die man dagegen rechnet, weil man ja eh verkauft. Ne? So. Also damit steigen wir jetzt erstaunlicherweise nur auf 99,99 Euro an. Und da sieht man, wie diese jährliche Besteuerung wirklich reingrätscht. Ne? Und dieser Vorteil der Buy-and-Hold-Strategie liegt darin, dass man sich mit dem nicht versteuerten Kapital in dieser Anlage drin wirklich einen Wanst anfrisst. Man hat also hier eine nicht bezahlte Steuer. Und jetzt gucken wir uns mal die Prozent, mit der man weiterarbeiten darf. Jetzt schaut man sich mal die Prozentsätze an. Der Kurs hat sich um 157% verbessert. Das ist auf 13 Jahre, 15 Jahre, 16 Jahre, nicht wirklich viel. Also da gibt es Aktien, die sind weitaus besser gelaufen. Siemens ist da ein bisschen ein träger Haufen. Allerdings schütten sie Dividende aus, was viele andere Aktien, die ganz super laufen, dann nicht tun. So, schauen wir uns jetzt die Skala Performance an, dann kriegen wir 263% daraus. Jo, das ist doch schon eine ganz andere Zahl. Ne? Da hat sich richtig was getan. Und wenn wir immer hin und her kaufen, verkaufen, immer die Steuern direkt dann entrichten, wenn sie anfallen, dann sind es immerhin noch 67%, 10 Prozentpunkte mehr über die Dividenden, die da angefallen sind. Wenn man also eine Dividendenstrategie fährt und immer die Aktien auspickt, die eine hohe Dividende bringen, dann muss man das schon so rauspicken, dass man hier schon deutlich mehr an Guten fährt, weil einfach diese Hold-Strategie mit den nicht bezahlten Steuern einem dermaßen mehr Kapital, Bewegungskapital ergibt. Allerdings, wenn wir das jetzt verkaufen und unseren Gewinn realisieren, müssen wir zahlen. Und zwar zahlen wir jetzt unsere 25%. Das sind 24,59 Euro. Und wenn wir das nun abziehen, dann bleibt uns ein Gesamtertrag von 197% über, immer noch deutlich höher als die beiden anderen Anlageformen. So, das ist der große Vorteil von diesen Buy-and-Hold-Strategien, dass man mit der nicht bezahlten Steuer weiterarbeiten kann. So. Das ist auch ein Riesenvorteil für institutionalisierte Anleger, Fondsgesellschaften und so, die bei ihrem ganzen Hin und Her, Kauf und Verkauf, eben diese 25% nicht bezahlen müssen. Geht man selber hin, wählt seine Aktien, kauft und verkauft und so weiter, immer zahlt man seine 25%, der Fonds nicht. So, das heißt, die haben dort in diesen Gesellschaften diese entsprechenden Vorteile. Machen auch keine bessere Rendite, das heißt, dieses Geld, was dort verdient wird, sacken die sich ein. Davon leben die. So. Deshalb ganz wichtig, niemanden zwischen sich und sein Geld lassen. Mit der Buy-and-Hold-Strategie schlagen sie die Fonds locker. Ne? So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.